Beach volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
Stokos will set. Survival of the fittest. Smith. Here comes Froha. Stop!
Das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos.
Caipirinha wird in Fässern geliefert.
I will destroy your career in this moment.
Deutschland holt Gold! Deutschland holt Gold!
Deserved title for the German pairing Lara Lindvik.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und wie immer sind natürlich auch meine Kollegen dabei, Daniel Wernitz und Alex Walkenhorst. Und ich kann nur mal kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist jetzt wirklich inzwischen nicht mehr nur so eine reine Business-Beziehung. Wir treffen uns jetzt nicht mehr hier so professionell und sagen, okay, Handschlag, Aufnahme und dann schnell trennen sich wieder alle Wege. Ich habe das Gefühl, wir wachsen langsam so richtig als kleine Podcast-Familie zusammen. Denn ich kann berichten, vor dieser Aufnahme hier waren wir schön zusammen essen, wir haben uns noch ein Eis zusammengeholt, da wurden noch ein paar Blümchen gekauft, also richtig schön mit euch inzwischen hier.
Ja. Ja.
Ich wollte das jetzt eigentlich länger so ein bisschen im Raum stehen lassen, dass wir zusammen Blümchen kaufen gehen und sonstiges.
Aber das war ja auch ein Geben und Nehmen. Der eine sucht die Blumen aus, der andere bezahlt sie.
Ja, das geht hier in die falsche Richtung. Daniel musste noch Blumen für den Geburtstag kaufen und hatte kein Geld dabei und ich habe die bezahlt. So, um jetzt mal. Also ich gebe dir recht, Dirk, wir wachsen hier langsam ein bisschen zusammen und ich genieße auch die Zeit mit euch. Nicht nur vorm Mike, sondern auch nebenher, das muss ich auch sagen. Aber wir kaufen uns jetzt nicht Blumen und machen, also nein.
So und gegessen haben wir auch beim Türken um die Ecke.
Genau.
Dönerteller.
Wir waren jetzt nicht romantisch beim Italiener. Also Dirk,
Mann, ihr nehmt mir und den ganzen Hörern die Illusion hier. Das ist sehr, sehr schade. Aber gut, da müssen wir jetzt mit leben. Schön ist ebenfalls auch zu berichten, dass aus diesem kleinen Trip in der Stadt hier im schönen Essen eine Rubrikidee entstanden ist. Also vielleicht in der nächsten Episode, vielleicht eine danach, wird eine neue Rubrik kommen. Auf die könnt ihr euch schon mal freuen. Also wir wollen nicht zu viel teasen. Aber auch heute haben wir wieder eine Rubrik dabei und natürlich auch ein paar Themen. Also wir werden heute mal wieder Beach-Tipps vom Profi bekommen, die sind wieder mit dabei, aber der Fokus, nachdem wir jetzt natürlich in den letzten Episoden eher über Beachvolleyball geredet haben und da ja sehr viel abgearbeitet haben, wollen wir heute auch mal ein bisschen in die Halle gucken, beziehungsweise beides so ein bisschen verknüpfen. Also ich glaube, heute soll erstmal das große Thema sein, uns so ein bisschen die sogenannte duale Ausbildung eines Volleyballers anzuschauen. Und zwar reden wir davon natürlich Beachvolleyball und Hallenvolleyball, wie das Ganze zusammen funktionieren kann erstmal. Und wie das ja aktuell so läuft und was das vor allen Dingen so für Konsequenzen hat für die jungen Sportler. Und ich glaube, da müssen wir gar nicht lange drum herum reden. Und wir haben ja eigentlich zwei Beispiele vor uns sitzen. Und von daher könnt ihr einfach doch mal direkt mal ein bisschen von euren Geschichten erzählen und mal erzählen, wie das so für euch war als junge, talentierte Volleyballer. Wann habt ihr euch entschieden? Wie habt ihr euch entschieden? Habt ihr euch überhaupt entschieden? Will ich Beachvolleyball werden, so wie ihr es jetzt beide seid? Oder wie war das für euch?
Also bei mir hat eigentlich mein Vater mich mehr oder weniger in diese duale Ausbildung gezwungen, beziehungsweise notgedrungen musste ich diesen Weg gehen, weil es keine andere Möglichkeit gab. Ich bin zum Beachvolleyball gekommen durch Freibadsport. Ganz klassisch, da wird Kumpels gezockt.
Das mache ich immer noch.
Ich habe vorher Fußball gespielt. Und
der Dirk ist durchs Freibad an den Beachvolleyball gekommen und ist dort immer noch.
Ja, aber warum denn nicht? Und so, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
Das war der Dirk mit seinem Einwurf. Ich habe damit nichts zu tun gehabt diesmal. Ich habe da nur noch ergänzt. Ah. Also Dirk hat angefangen.
Ja. Genau, ich habe im Freibad angefangen mit Beachvolleyball. Und da mein Vater ja selber früher gespielt hat und langjähriger Trainer war und ist, habe ich natürlich gefragt, Micha, was muss ich denn machen? Ich möchte das gerne mal öfter machen. Ich möchte auch mal Turniere spielen oder Wettkampf-Beachvolleyball machen. Und hat er gesagt, ja, dann musst du erst mal Volleyball lernen. Und da das im Winter mit Beachvolleyball alleine nicht möglich ist, hat er gesagt, ja, du musst ganz normal in der Halle anfangen mit Volleyball lernen. Und so führte mich eigentlich der Weg damals in den nächstgelegenen Volleyballverein, wo es männliche Jugend gab. Das war damals Leverkusen. Und dann hieß es quasi erstmal Hallenvolleyball lernen. Hab da Florian Brink kennengelernt, also hatte Glück, sag ich mal,
Beachvolleyball. Ist der kleine Bruder von Julius Brink, für alle, die ihn nicht kennen. Wenn der Nachname bekannt kommt. Also er hat was mit ihm zu tun, aber es ist nicht in der gleichen Ausprägung Volleyball-Talent und Willen dabei gewesen. So.
Nein, aber der Spielstil optisch ist in der gleichen Ausprägung.
Ja, das
also
stimmt.
Da ist ein deutlicher Wiedererkennungswert. So, habt ihr natürlich Glück gehabt, mit Flo dann direkt jemanden zu treffen, der auch, sag ich mal, neben dem großen Bruder tierisch Bock auf Beachvolleyball hatte. So, aber sag ich mal, meine volleyballerische Ausbildung habe ich demnach in der Halle gemacht. Habe dann in Moers 2 Jahre in der Halle Volleyball gespielt und gut, im Sommer Beachvolleyball gespielt. Aber das beschränkte sich eigentlich immer nur auf ein Trainingslager zu Beginn der Beachsaison. Vielleicht 1 oder 2 Wochen, wenn es hochkam. Und dann den Sommer über halt möglichst regelmäßig Trainingszeiten finden und Turniere spielen. Aber so in dem Sinne war es damals auf jeden Fall so, dass ich eigentlich sagen muss, ich habe Hallenvolleyball gelernt und auch gespielt, logischerweise. Aber Beachvolleyball dann eigentlich nur vermehrt durch Wettkampf gelernt.
Ja, ist spannend. Also ich kann da ja persönlich selber gar nichts zu sagen. Ich habe da keine Erfahrung. Ich bin Quereinsteiger, habe mit dem Volleyball erst im Erwachsenenalter angefangen, so mit 23, 22.
Ach so spät, das wusste ich gar
nicht. Ja, okay, tatsächlich. Krass, ja. Aber deswegen die Frage direkt an dich, Alex. Ist das der wahrscheinlich eher der ungewöhnliche Weg, oder? Dass man sich so früh jetzt im Fall von Daniel, ich weiß gar nicht, von welchem Alter sprechen wir, als du wirklich angefangen hast, so ein bisschen mit Beachvolleyball und so?
Ja, vermeintlich spät. 2002 war ich 14,
okay,
14,
ja, 15. Relativ spät. Also aber eher selten wahrscheinlich, dass wirklich so ein junger Kerl direkt sagt, boah, im Sand gefällt es mir so gut, ich komme vom Sand in die Halle. Also der klassischere Weg ist wahrscheinlich eher erst die Halle und dann merken, oh, im Sommer, das macht ziemlich Spaß, ich hätte darauf eher Bock.
Also bei Daniel ist, glaube ich, würde ich jetzt fast sagen, einer der Ersten, der wirklich, also man kann mal gerne jemanden Nachricht schreiben auch, ob es jemanden gibt, der schon vorher wirklich mal sagte, ich will eigentlich Beachvolleyball spielen und dann ein Elternhaus hatte, das sagt, hey, du musst aber vorher mal Techniken lernen, das tust du am besten in der Halle. Ich wusste gar nicht, dass es aus dem, also wir kennen uns jetzt schon lange, aber ich wusste nicht, dass das wirklich dein erster Gedanke war. Beachvolleyball, finde ich interessant. So lernt man sich dann auch über dieses Medium dann doch nochmal ein bisschen besser kennen, ist eigentlich auch ganz schön. Ne? Ich glaube, da bin ich so ein bisschen das klassischere Beispiel. Also ich habe ja auch elternbedingt, meine Eltern oder überhaupt mein Vater, meine Eltern kann man schon sagen, hatten Freundeskreis, alle Kinder im selben Alter, Freundeskreis, alle früher Volleyball gespielt. Ja komm, jetzt wo die 5 oder 6 sind, machen wir doch 2-mal die Woche mit denen. Volleyball war das noch nicht, sondern wir machen eine Volleyballmannschaft auf und machen ein bisschen Koordination, ein bisschen Werfen, Fangen. Hier ist ein Ball, hier ist ein Bein, mach mal einen Schritt so in die Richtung. Weil mit 5, 6 Jahren so richtig Volleyball spielen ist natürlich schwierig. Aber ich habe natürlich trotzdem super früh angefangen. Und dann hatte ich das Glück, dass in unserem Heimatverein hier, VCS Essen-Borbeck, als ich 9 war, eine Beachvolleyballanlage gebaut wurde, die so, ja, Fahrrad, 5 Minuten, 7 Minuten von mir entfernt war. Und dann habe ich eigentlich parallel zu dieser klassischen Hallenausbildung, E-Jugend, Alter, habe ich dann angefangen, im Sommer wirklich, ja, also zumindest die Ferien mehr auf der Beachanlage zu verbringen als wirklich zu Hause. Also das ist, glaube ich, so der klassische Weg. Und das haben, glaube ich, viele Beachvolleyballer, die jetzt so, ja, gut sind oder in der deutschen Spitze sind, genauso gemacht. Ja. Und dual bin ich ja weitergelaufen dann, bis ich erste Liga in der Halle gespielt habe und deutsche Tour und U23 Europameister war im Sand. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich mich entschieden habe. Aber das war halt auch erst mit Anfang 20. Ne? Also so unterschiedlich haben wir jetzt hier schon 2 Beispiele sitzen. Und dann haben wir noch einen, der komplett Quereinsteiger im Erwachsenenbereich ist. Also wir decken wieder alles ab, Jungs. Merkt ihr das?
Ja. Und den Punkt, wo sich das irgendwann dann trennt und man sich entscheiden muss, den habe ich ja bis heute nicht gefunden.
Ja, Daniel braucht halt für jede Entscheidung mal so ein bisschen länger. Ne? Und fragt sich
Aber auf der anderen Seite ist das, glaube ich, so auf dem Niveau, wo ich es betreibe, beides auch noch möglich. Beides zu spielen. Ich habe an beidem nach wie vor Spaß. Also ist Ende des Sommers, denke ich so, auch so ein bisschen Hallenvolleyball hätte ich auch wieder Bock drauf.
Du, das geht mir genauso übrigens. Ne? Also ich bin wirklich, ich habe Sehnsucht nach Hallenvolleyball, sage ich ganz ehrlich. Also in einer größeren Mannschaft spielen und mal wieder, also Halle macht schon, also habe ich wirklich Lust drauf und werde ich auch, wenn ich mich nicht mehr Profi schimpfe im Sand, werde ich auf jeden Fall auch nochmal Hallenvolleyball spielen, jetzt gerade mit der Intensität.
Tatsächlich auch nochmal spielen?
Ich werde auch nochmal spielen, ja. Also bin ich mir sicher. So Zuspieler in der Oberliga oder sowas.
Wir können gerne eine Truppe aufmachen oder uns irgendwo zusammenziehen zu dritt. Also vielleicht passt ihr euch ja irgendwann wieder nach unten meinem Leistungsniveau an. Dann
nee, ich steig da an. Also ich steig dann da ja wieder ein. Also für mich wäre, und wir sind ja auch alle ungefähr in einem Alter, dann könnte, also mein Ziel, also das Ziel, was ich da mit der Halle verfolge, ist natürlich irgendwann eine Seniorentruppe zu haben, mit der man dann nochmal richtig einen auskegeln kann, 2, 3 Wochenenden im Jahr, ne? Wo man auch mal eine gute Ausrede hat, die Frau zu Hause zu lassen, zu sagen.
So Ziel, Mannschaftsfahrt im Sommer.
Genau, so der Plan, ja. Also zweimal einen Monat bevor der Ü-Meisterschaft, der Ü35 oder was auch immer, einmal in der Woche treffen und zocken und dann, keine Ahnung, westdeutscher Meister werden, dann zu den deutschen Meisterschaften schon ein Wochenende fahren und dann irgendwann Abschlussfahrt. So, das sind doch so Ausreden, die man für so eine gesetzte Beziehung irgendwann braucht, um sich mal so ein Wochenende freizukaufen, oder?
Das hört sich ziemlich, ziemlich gut an. Also sollten wir verfolgen weiter den Plan. Ja. Naja, wir müssen jetzt natürlich ein bisschen darauf eingehen. Also klar, wir haben jetzt etabliert, das kann so laufen. Und bei der kurzen Recherche, die ich mal so bei Google mal ein bisschen reingehämmert habe, kommst du ja auch schnell auf so Verbände, die genau damit werben. Mit Jugendförderung im Beachvolleyball, genau dieses Duale und dann auch explizit wirklich schreiben. Ja, da sollen Kompetenzen erlernt werden, die dann dazu führen, dass du Beachvolleyball auf einem hohen Niveau spielen kannst, mit allem, was dabei ist, mit nationalen Turnieren im Jugendbereich und gleichzeitig eigentlich dahin gebracht werden kannst, dass du so Drittliga-, Zweitliga-Niveau auch in der Halle hast. Und man muss aber auch ganz klipp und klar sagen, da werden wir gleich drauf, beziehungsweise später drauf kommen, auf eigentlich das übergeordnete Thema, dass man sich heutzutage halt schon entscheiden muss oder dass als irgendwann in einem gewissen Alter für viele, glaube ich, diese Frage kommt. Wenn ich für beides Talent habe, gehe ich vielleicht lieber in die Halle, gehe den sicheren Weg oder riskiere ich's? Und da sind wir leider mit diesem Riskieren und werde ich Beachvolleyballer. Weil Daniel, muss man ja auch sagen, eins der wenigen Beispiele, wo das funktioniert für dich. Wirklich in der Halle, zweite Liga zu spielen und trotzdem nebenbei halt so ambitioniert und quasi als Profi oder als Halbprofi wirklich Beachvolleyballer zu sein. Also da gibt's ja nicht viele weitere Beispiele, das muss man ja auch mal ganz klar sagen.
Ja, ich schätze mich tatsächlich auch noch glücklich, dass das so noch funktioniert. Profitiere da natürlich auch ein bisschen vom Trainingsumfeld von Alex, wo ich dann im Sommer mit einsteigen darf. Ansonsten ist es natürlich immer schwierig, regelmäßige Trainingsgruppen zu finden, auch auf dem, sag ich mal, Niveau, auf dem Tourniveau noch zu trainieren. Das, glaube ich, macht auch einen großen Unterschied, ob man sich eben auch abseits der Turniere mit dem Niveau messen kann.
Du meinst mit dem Niveau drüber?
Entschuldigung, ich wollte euch da jetzt kein Downgrade geben. Auf der anderen Seite müsst ihr halt auch auf der deutschen Tour erstmal so ein Turnier gewinnen.
Ja, du hast recht, haben wir ja noch nicht. Ja. Also ich schon, aber wir in der
Kombination. Du schon, aber ihr in der Kombination noch nicht.
Ja, ich halte jetzt die Klappe, du hast ja recht.
Nee, und also definitiv, so wie du es sagst, bei mir ist es, glaube ich, nie zu der Entscheidung gekommen, weil ich weder in der Halle noch im Sand den entscheidenden Schritt in den Vollprofibereich gemacht habe oder habe machen können. Insofern stellte sich bei mir nie die Frage oder ich musste mich da nicht entscheiden. Bei Alex war es eben anders. Also, dass er im Beachvolleyball ja deutlich weitere Schritte nach vorne machen konnte als in der Halle. Und dazu gehörte dann eben auch ein bisschen Verzicht, entsprechend in Hallenvolleyball kürzer zu treten, bis dann früher oder später an den Nagel zu hängen. Das war ja bei dir, glaube ich, auch nicht von Anfang an so, dass du gesagt hast, ich glaube, Beachvolleyball kann was werden und ich höre sofort auf mit Hallenvolleyball.
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe ja ganz lange überhaupt nicht mit dem Gedanken gespielt, irgendwas professionell davon zu machen, sondern ich bin einfach jahrelang zum Training gegangen, weil mir der Sport Spaß gemacht hat und habe halt anscheinend eine Spielfähigkeit dann entwickelt, die gerade während ich dann meine Ausbildung nach dem Abitur gemacht habe, irgendwie dazu geführt hat, dass ich U23 Europameister im Beachvolleyball geworden bin. Und dann wurde mir auch ein Angebot gemacht, dass ich zum Olympiastützpunkt nach Stuttgart gehen kann, in die Sportfördergruppe der Bundeswehr aufgenommen werde. Und das war für mich so der Punkt, wo ich mich dann endgültig auch für Beachvolleyball entschieden habe. Ich muss dazu, wahrscheinlich wäre aus mir so ein unteres Drittel, vielleicht mittlere Erstligaspieler geworden. Und ich hätte jetzt während eines Studiums oder sonstiges 7-8 Jahre erste Liga im Mittelfeld mit, was weiß ich, Wohnung, Auto, 500 Euro mir finanziert. Da muss ich ehrlich sagen, wenn ich also das jetzt mit dem vergleiche, was mir der Beachvolleyball gebracht hat, nämlich mit 30 zu sagen, ich habe schon die ganze Welt gesehen und im Endeffekt seit 8 Jahren selbstständig zu sein. Und ich glaube, auf den Punkt wollte Dirk auch später nochmal hinauskommen. Jetzt habe ich schon ein Wort in den Raum geworfen, nämlich dieses selbstständig. Bin ich mit dem Weg, den ich da eingeschlagen habe, auch ganz zufrieden, vor allem, weil ich halt lange auswählen durfte und dann irgendwann wurde ich quasi zu der richtigen Entscheidung auch so von alleine geführt. Also da war jetzt keine Fremdsteuerung dabei, sondern ich konnte das halt schön entscheiden. Und ich glaube, das Glück haben heutzutage viele Athleten gar nicht mehr so, weil sie sich relativ früh entscheiden müssen und dann auch von vielen Leuten, die in irgendwelchen Positionen sind, wo sie sich anmaßen, das entscheiden zu dürfen für Jugendliche, dann so ein bisschen hingeschoben werden. Ich glaube, da habe ich noch so vielleicht ein Zeitalter erwischt, vielleicht auch eine gewisse Unabhängigkeit in meiner Entwicklung dann so erwischt, weil ich auf keinem Internat war, wo ich das alles so selber aussuchen konnte und schon immer irgendwie so eine Entscheidung mein eigener Chef war. Deswegen bin ich da eigentlich ganz glücklich mit dem Verlauf. Auch wenn man natürlich immer sagen kann, so eine Karriere kann erfolgreicher verlaufen, das ist ja keine Frage, aber alles in allem, so mit der Entscheidungsfreiheit, die ich immer hatte, bin ich schon einer der Gesegneten, muss ich ganz klar sagen.
Vielleicht warst du früher aber auch einfach nur so wild und störrisch unterwegs, dass sie auch erstmal gesagt haben, komm, von dem lassen wir mal die Finger.
Nein, nicht vielleicht, das war ja so. Also vielleicht, aber im Endeffekt hat sich ja meine störrische und mein, ich mache jetzt erstmal alles gegen das System, weil cool ist oder aus welchen Gründen man auch immer, da muss man, wenn ich so zurückdenke, 12 Jahre, aus welchen Gründen auch immer ich damals dachte, es ist cool, das System zu torpedieren, ich habe keine Ahnung, aber am Ende habe ich mir damit Zeit gekauft, um wirklich eine Entscheidung zu treffen, was möchte ich denn überhaupt machen? So. Und deswegen bin ich da eigentlich, ja, das Glück ist manchmal mit den Dummen, ne? Am Ende hatte ich aber echt irgendwie Glück gehabt, muss man ganz klar sagen, ja.
Ja, war vielleicht für dich ein bisschen einfacher in dem Sinne, weil sich relativ früh rauskristallisiert hat, was vielleicht auch mehr Erfolg dir wirklich versprechen kann, was dann im Zweifel Beachvolleyball war und ja auch sich ausgezahlt hat. Interessant finde ich dann eher das andere Beispiel, und da will ich Daniel natürlich auch nochmal direkt fragen, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, und ich glaube, wenn man Parallelen ziehen will, in anderen Ländern mag es vielleicht auch anders sein mit der Beachvolleyballförderung früh, sich da auch früh zu spezialisieren. Ansonsten denke ich da vielleicht eher an den Ami-Bereich, wo einfach so Beacher direkt mehr oder weniger am Sand geboren werden und da einfach am Strand jedes Mal sind und da einfach extrem früh den Fokus machen. Hättest du dir das gewünscht? Oder sagst du am Ende, wie es auch ein Alex gesagt hat, ey, das Beste aus beiden Welten, Halle hat mir Spaß gemacht, hat mich auch weitergebracht, oder hättest du, so wie du es eigentlich ja wirklich schon als kleiner Bub wirklich so wolltest, hättest du lieber gesagt, ey, ich wollte eigentlich meine ganze Jugend den Fokus schon auf Beachvolleyball setzen und das hätte mich vielleicht auch weitergebracht?
Ich glaube, ich hätte zumindest gerne die Chance gehabt, mich im Sand weiterzuentwickeln. Ich war zumindest da aus der Jugend, dann aus dem Landeskader zu einem EM-Lehrgang mal eingeladen mit verschiedenen weiteren Abwehrspielern, was dann leider für mich so ein bisschen unbefriedigenden Abschluss hatte, weil im Endgespräch mit den Bundestrainern sagte man mir quasi so zusammengefasst, ja, du bist der bessere Abwehrspieler. Also ich glaube, wer ist der zweite, dritte Abwehrspieler im Ranking quasi für die gerade in Deutschland in dem Jahrgang. Dann gesagt, du bist zwischen zwei Jungs bist du der bessere Abwehrspieler, aber bei dem anderen stimmt das drumherum ein bisschen mehr. So, das bezog sich dann halt auf Umfeld beziehungsweise letztlich stumpf auf den Wohnort. Er kam aus Kiel, da war der Stützpunkt. Ich kam aus Köln, da stimmte so stimmt, also da gab es nichts, um Leistungssportler zu machen. Und ab da war ich eigentlich so aus dem System komplett raus. Und dann war es für mich auch schwierig, da wieder reinzukommen. Ich hatte damals leider im Beachvolleyball kein professionelles Trainingsumfeld oder Möglichkeiten, da dem wirklich nachzugehen. Und ich hätte, es hätte mich interessiert, was ich mit wirklich leistungsorientiertem Training da hätte rausholen können.
Am Ende wärst du immer noch 1,84 groß, Daniel.
Ja, gut, aber dann guck auf, also
ja,
guck
ja,
auf die World Tour.
Ja, ja, guck auf die World Tour.
Jetzt
kommt wieder, die letzten Olympiasieger waren Brink und Bruno.
Brink und Bruno, ja.
Ja, die Abwehrspieler der Olympiasieger. Ja, ja, klar. Und da wäre jetzt 2020 Daniel Wernitz dabei, wenn er damals in Kiel gewohnt hätte. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Nein. Nein.
Nein.
Das hast du jetzt etwas salopp dahergesprochen. Ja. Ich denke,
ich verstehe, was du sagen wolltest. Das ist natürlich immer diese Strukturen, und da muss ich auch ehrlich sein, also ist auch in der Vergangenheit ganz oft passiert, dass irgendwelche Bundes- oder Stützpunkttrainer sich anmaßen, dann über die Entwicklung und über die einzelnen Potenziale, die ein Spieler mitbringt, dann so hinweg zu entscheiden. Und meistens wird dann aus einer völlig unangebrachten Arroganz und Selbstüberzeugung gesagt, du, ohne dass du an einem Stützpunkt bist, kannst nicht erfolgreich Beachvolleyball spielen. Also das ist halt so eine, guck mal, ich war nie im Stützpunkt und ich war eigentlich ein versoffener Alkoholiker früher, muss man ja ganz klar sagen. Ich bin zum Beachvolleyballturnier gefahren in der Hoffnung, dass ich am Samstagabend die Party gewinne. Dass dann bei mir manchmal noch ein Turniersieg raussprang, lag vor allem daran, dass ich einen älteren Partner hatte. Ja? Und ein älteres Trainingsumfeld. Ich habe also mit erwachsenen Spielern gespielt, während die anderen in meinem Jahrgang 6-mal die Woche Zuspiel in Berlin trainiert haben. So. Und am Ende kamen die Bundestrainer auf Füßen angekrochen und haben gefragt, ob ich nicht meinen Jahresurlaub bei der Sparkasse opfern möchte, um U21-Weltmeisterschaft zu spielen, mit einem Berliner Trainingsweltmeister. So, ne? Also ich bin da vielleicht auch eine Ausnahme und ich weiß nicht woher, aber es gibt auch Sachen, die dagegen sprechen. Und am Ende, deswegen bin ich auch immer so überzeugt davon, am Ende setzt sich Qualität durch. Wenn du einer der Besten bist, dann kommen die Leute auch nicht an dir vorbei. Und am Ende auch, die Leute mussten über ihren Schatten springen und sagen, kacke, der Alex, der hat jetzt 20 Kilo abgenommen und der ist in Deutschland mit seinem Partner an 6 und unsere anderen in dem Jahrgang sind in Deutschland an 17. Da muss ja irgendwas dran sein. Also man kann das auch so schaffen, und gerade so ein paar Bundes- und Stützpunkttrainer, die in der Vergangenheit da Entscheidungen treffen sollten, die hätten die nicht treffen dürfen, weil da auch einfach wenig Kompetenz gesät war. Sorry, wenn ich das mal so, ich nenne jetzt bewusst keine Namen, weil ich da nicht komplett jemanden vorführen möchte, aber es gibt da ein paar, wo ich einfach der Meinung bin, den hätte man früher den Mund verbieten sollen. Sorry, wenn ich mich da so weit aus dem Fenster lehne, aber da wurden halt viele falsche Entscheidungen getroffen. Ob die jetzt im Falle Daniel Wernitz falsch getroffen wurde, lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber.
Ja. Ich habe ja irgendwo meine Entwicklung auf die deutsche Tour ja auch gemacht.
Ja. Hat halt lange gedauert, klar.
Genau, hat halt dadurch lange gedauert, ist für mich letztlich auch alles in Ordnung. Also, ob ich damit den Sprung irgendwohin geschafft hätte, sei auch mal dahingestellt. In meiner jetzigen Entwicklung spiele ich immer noch keine World Tour, auch wenn es lang gedauert hat. insofern wäre ich im Zweifel halt einfach 2-3 Jahre früher an diesen Zeitpunkt gekommen. Auf der anderen Seite hat dein Trainer letztes Jahr gesagt, ich werde noch besser.
Ja. Ja, ich meine, es ist ja egal, wann man anfängt, strukturiert zu trainieren. Man wird dann trotzdem besser, wenn man irgendwie Bewusstsein für den Sport entwickelt und für jede einzelne Bewegung. Also natürlich dauert es bei einem 30-Jährigen länger als bei einem 20-Jährigen oder bei einem 16-Jährigen. Aber ja, am Ende wird man schon noch besser. Ist ja nicht so, als hätten wir alle unsere besten Jahre schon hinter uns. Also ein, zwei gute Jahre haben wir noch. So.
Je nachdem, wie lange der Körper noch hält.
Ja, ich mache mir da bei mir keine Sorgen, muss ich sagen. Ja, wir haben ja oft auch, das ist so eine interessante, ich finde, bei der Sache muss man auch so ein bisschen, wir gehen jetzt duales System ein und aktuell ist es ja, ich finde es ganz witzig, weil der Deutsche Volleyballverband ja so suggeriert, wir machen duales System. Ich glaube, in dem aktuellen Lehrbuch des Deutschen Volleyballs, das findest du übrigens da hinten auch im Schrank, Daniel, wo du gerade vorsitzt.
Ich habe das Buch sogar, siehst du von deiner Position, ich habe das Buch schon auf dem Schoß und soll ich einen Titel mal vorlesen?
Oh, mach mal, komm, wir können das uns ja mal hier, Dirk schütteln mit dem Kopf, nein, nicht so förmlich,
Kapitel 7, Synergieeffekte von Volleyball und Beachvolleyball in der kombinierten Ausbildung.
So.
Jetzt darfst du weitersprechen.
So, und der Deutsche Volleyballverband, der suggeriert ja, dies zu tun. Leider sieht man an allen Ecken und Kanten, dass dann doch der Hallentrainer möglichst versucht, den Athleten in der Halle zu halten, während der Beachvolleyballtrainer die Athleten davon überzeugt, auch Beachvolleyball zu spielen. Das ist halt so ein scheinheiliges Miteinander, aber eigentlich ist es ein hinterm Rücken. Der eine hat die Kette um den Fuß des Spielers und der andere hat am anderen Fuß die Kette und zieht halt daran, bis dem ein Bein abgerissen wird. Ich glaube, das ist eine verdammt schöne Beschreibung für die Situation mancher Jugendspieler, die dann auch viele Talente verbrennt, bevor sie überhaupt wirklich aufgehen, also bevor der Stern da am Volleyball oder Beachvolleyball wirklich aufgehen kann. Mein Gott, habe ich jetzt zwei schöne Brücken, die ich da gebaut habe, oder? Also zwischen Bein abreißen und Stern aufgehen, alles dabei.
Ja, es hört sich ein bisschen traurig an, aber dann kann man es ja, ist jetzt fast schon eine rhetorische Frage, aber auf dieses hypothetische Szenario wollte ich eigentlich die ganze Zeit eingehen. Ich weiß jetzt nicht, wer da akut ein gutes Beispiel ist, also da müsst ihr mich korrigieren. Ich glaube, ein Lukas Fretschner, über den wir schon mal gesprochen haben, ist jetzt auch ein Kandidat, der mit Sicherheit auch eine Karriere in der Halle machen könnte. Ich weiß jetzt nicht, wie gut er da wäre, ob es bessere Beispiele gibt, aber wenn wir uns jetzt mal einen Kandidaten ausdenken, der eine sichere Karriere hat eigentlich als potenzieller Nationalspieler, der wirklich auf hohem Niveau angreifen kann, entweder in Deutschland für einen Topclub spielt und da gutes Geld verdient oder vielleicht auch mal ins Ausland gehen kann, da vielleicht mal richtig Geld verdient, aber der auch das Potenzial mitbringt, vielleicht mal ein World-Tour-Spieler für Deutschland zu sein. Wie wird der Mann sich entscheiden, beziehungsweise der junge Herr? Und was wird da mit dem Mann passieren? Also wer wird da an ihn rantreten und wie muss man sich das Ganze vorstellen? Da habt ihr, glaube ich, mehr Einblicke als die meisten von uns.
Ich überlege gerade, ob vielleicht ein ehemaliger Jugenddeutscher Meister in Person von Moritz Reichert und Clemens Wickler, ob die ein gutes Beispiel dafür werden. Ein
sehr gutes Beispiel, ja.
So, weil die sind ja eigentlich, Clemens Wickler, bester Beachvolleyballer Deutschlands aktuell. Moritz Reichert, vielleicht nicht bester Hallenvolleyballspieler Deutschlands, aber
verdammt verheißungsvoller Außenangreifer in der Nationalmannschaft.
Definitiv. So, mal, ja. So, und die sind, was waren die, sind die zusammen geworden? U20 Deutscher Meister oder was war das? Boah,
da müsste ich jetzt lügen. Die haben auf jeden Fall eine
U-Meisterschaft gewonnen. Muss ich gleich mal kurz nachgucken.
Und, ne? Haben dafür auch eine Wildcard gekriegt bei der deutschen Tour damals. Das weiß ich auch, 2013. Da habe ich nämlich in der ersten Runde gegen die beiden gespielt mit der Legende Sebastian Prüsener. Ich möchte an der Stelle übrigens anfügen, dass Sebastian Prüsener und ich bei allen Touren, allen deutschen Tourstops, die wir gespielt haben, ungeschlagen sind. Möchte ich nur mal an. Und auch ungeschlagen im After-Hour. Drink-out, wie auch immer man das so sagt.
Ganz kurz, Reichert Wickler, U20 Deutscher Meister und U19 WM-Gold.
Ah, U19 WM-Gold auch noch, guck mal.
2013,
ja. Genau. Ja, das ist das beste Beispiel eigentlich, um zu sagen, wie unterschiedlich. Ich glaube auch, dass Clemens Wickler ein sehr guter Hallenvolleyballer geworden wäre. Er hatte halt dann auch, er ist ja aufgrund von der Verletzung von Julius Brink dann, der damals mit Armin Dollinger spielen wollte, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja so ein bisschen als Ersatzpartner von Armin dann da reingerutscht. Und ja, Hans Vogt, mein aktueller Trainer, hat dann aus dem erstmal mit dem sehr viele Basics gearbeitet, dann war er verletzt, aber dann war er dem Beachvolleyball irgendwie verfangen und jetzt ja, lohnt sich das, glaube ich, hinten raus. Also der wird sich nicht beschweren, aber genauso wird sich halt auch Moritz Reichert nicht beschweren, dass er jetzt gerade in der Halle spielt bei den BR-Volleys und wahrscheinlich früher oder später den Weg ins Ausland gehen wird. Also man sieht da, ja, das sind so, man kann diese Steine, darauf willst du hinaus, Dirk, ne? Man kann ja diese Wegpunkte, an denen sich das entscheidet, kann man nicht so richtig festmachen. Ich glaube, das ist am Ende, kommt es darauf an, wenn du eine Entscheidung treffen musst, wer hat den größten Einfluss auf dich oder wie liegen da die Karten in deiner Hand gerade? Und in dem Fall war es dann so, Armin Dollinger hatte ein gutes Trainerumfeld und die suchten einen jungen, talentierten Spieler, der mit ihm trainiert und ein bisschen die Saison überbrückt. Ja, und dann war Clemens im Beachvolleyball und hatte daran halt Gefallen gefunden, weil ich glaube, wenn du einmal Beachvolleyball erlebt hast in einem professionellen Umfeld, was gut funktioniert, die Freiheit, aber auch mit der Möglichkeit, wirklich an jedem Detail zu trainieren, weil du mit einem Trainer und zwei Leuten trainierst größtenteils, dann hat der Sport schon verdammt nochmal Vorzüge im Gegensatz zum Hallenvolleyball. Ne?
Definitiv, aber das musst du halt auch erstmal finden, weil so wie es so.
Und das musst du erstmal finanzieren.
Ja, so wie du es im Hallenvolleyball machst und sagst, okay, ich will Hallenvolleyball spielen, ich melde mich im Verein an, okay, da gibt's einen Platz, da gibt's eine Mannschaft, da gibt's einen Trainer, da gibt's Trikots,
ja.
Und ab dafür. So, wenn du Beachvolleyball spielen willst, dann hast du im Normalfall eigentlich erstmal gar nichts. Du hast keinen Court, du hast keine Bälle, hast erstmal keinen Partner, wenn du dich, du hast nicht mal einen Verein, wo du dich anmelden kannst, so gesehen, wenn du Beachvolleyball spielen willst. Du hast keinen Trainer.
Ja.
Sondern das alles muss, will organisiert werden. Das wird nach und nach jetzt besser, weil die Vereine sich natürlich auch ein bisschen drum kümmern und ihre Hallenvolleyballer da gerne auch mal ein bisschen unterstützen und dann im Sommer auch mal ein Beachtraining anbieten. Aber dahingehend, dass sich quasi ein Jugendlicher, der sagt, boah geil, ich sehe den Walkenhorster im Sand spielen, das will ich auch mal machen. Der kann sich nicht einfach anmelden und sagen, ja, ich gehe jetzt in Beachvolleyballverein.
Nee, das ist so eine Sache, die aktuell noch nicht möglich ist. Ich vergleiche das, also den Vergleich, der hinkt nicht mal im Ansatz, würde ich sagen. Hallenvolleyball, Profi, dann bist du einfach Angestellter von einem Verein. Du unterschreibst einen Vertrag, du weißt, dass die Kohle kommt und musst halt an einem vorgeschriebenen Zeitpunkt musst du halt im Training sein oder bei einem Treffpunkt sein für ein Auswärtsspiel. Während du halt als Beachvolleyballer bist du verdammt nochmal selbstständig. Ne? Also du wirst ja auch selber als Freiberufler geführt oder du machst ein Kleinunternehmen auf, bezahlst deine Trainer, bezahlst deine Reisen, buchst deine Reisen selber, machst und tust. Für mich eine brutale Bewusstseinserweiterung. Also du kriegst halt viel mit, während ich bei vielen Hallenkollegen, ich will jetzt keinen zu nahe treten, aber auch merke, dass sie so ein bisschen abstumpfen. So, die müssen sich halt um nichts Sorgen machen. Ich unterschreibe mit 20 meinen ersten Erstliga-Vertrag und seitdem Auto, Wohnung, ein bisschen Geld und ich gehe jeden Tag zum Training und sonst habe ich mein Ego dadurch poliert, dass ich einer der Besten in dem, was ich mache, bin in ganz Deutschland. So, und dann war es das so für mich. Und wenn ich clever bin, studiere ich parallel noch ein bisschen. Wenn nicht, dann wundere ich mich mit 32, dass ich keinen neuen Vertrag mehr kriege und sitze jetzt irgendwo und denke, oh, jetzt hast du 12 Jahre von der Hand in den Mund gelebt und das war's. Also es ist so, ja, es ist im Endeffekt angestellt gegen selbstständig. Ne? Das ist so die Unterscheidung. Ja,
also ich glaube, persönlichkeitsentwicklungstechnisch müssen wir nicht drüber diskutieren. Dass natürlich diese ganzen neuen Erfahrungen, sich mit allem auseinanderzusetzen, ja, aber ist ja klar, ist ja auch in dem Sinne ein bisschen unfairer Vergleich. Es ist schwieriger einfach, dass wir darüber reden müssen und dass man ja auch, je nachdem, wie man das sieht, ich meine, klar, du würdest jetzt vielleicht Jungs gerne Mut machen oder du würdest das vielleicht auch machen, Daniel, aber es wird mit Sicherheit auch viele geben, die dann einfach rational und vernünftig versuchen zu argumentieren und sagen, ja, Junge, dann nimm halt die sichere Geschichte und ist ein Risiko und wir sehen es ja und das Problem ist ja im Beachvolleyball, du kannst sehr viele junge Männer vertrösten, indem sie eben noch ein bisschen nebenbei studieren, dann ist das alles noch okay, dann ist es ja auch noch okay, dass du noch nicht so viel Geld verdienst und alles noch nicht so schlimm ist. Das geht immer noch. Bis dann kommt dieser schlimme, eklatante Punkt, über den wir auch schon in vorherigen Episoden gesprochen haben, dass dann eben wieder genau dieses kommt. Ich bin jetzt eben nicht Clemens Wickler und bin aktuell der beste Beachvolleyballer in Deutschland, obwohl ich sehr, sehr jung bin. Ich habe nicht diese Perspektive. Fuck, jetzt müsste ich wirklich eine ganz, ganz mutige und riskante Entscheidung treffen, um zu sagen, ich bin jetzt 24, ich will trotzdem alles geben, um noch der beste Beachvolleyballer zu sein, der ich jemals werden kann. Und den werden, glaube ich, wirklich die allerwenigsten eingehen. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, was wir aktuell haben in der Szene bei uns in Deutschland.
Ja, einfach weil wir keinen Anschluss haben, ne? Weil zu wenig Geld im System ist, um da auch irgendwie nur im Ansatz zu suggerieren, dass wir da professionell, dass man das, also Profisport kann man das ja nennen dann, weil man, aber es ist halt trotzdem Aufwand und Ertrag stehen da meistens in keinem guten Verhältnis und das schreckt ab. Und da ganz ehrlich, dafür ist die deutsche Gesellschaft auch zu sicherheitsorientiert und da wird das auch von allen Ecken und Kanten suggeriert. Dann nimm die sicheren Stich mit und ja, dann ist gut. Ich will, was heißt Mut machen? Ich glaube halt, dass es da draußen viele gibt, das habe ich jetzt auch schon durch viele Antworten und durch viel Feedback auch auf unseren Kanälen hier gekriegt. Es gibt viele, die sich wünschen würden, die auch verzweifelt auf der Suche sind nach, wo kann ich Beachvolleyball lernen, weil das ein cooler Sport ist. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir sagen, verdammt nochmal, so einfach Beachvolleyball lernen, funktioniert in Deutschland, ich sage ganz bewusst, noch nicht. Und deswegen muss jeder, der Bock hat auf Beachvolleyball und darin gut sein, Leute, sorry, ihr müsst die 6, 7, 8 Monate im Winter, sucht euch einen Hallenverein und trainiert da mit und spielt und sammelt Wettkampferfahrungen, sammelt Erfahrungen in stressigen Spielsituationen, sammelt Erfahrungen in Drucksituationen, auch in der Halle, auch wenn der Druck da nicht vergleichbar ist zu dem kleinen Team im Beachvolleyball, sammelt Wiederholungen in den Grundtechniken, die sich dann marginal so ein bisschen unterscheiden nach außen hin, aber ganz ehrlich, Leute, die jetzt als Quereinsteiger, und jetzt breche ich wirklich runter, es gibt viele da draußen, das habe ich jetzt schon mitgekriegt über die letzten Jahre, auch auf meinem Instagram-Account, viele Leute, die mir schreiben, hey, ich wohne hier, ich bin 14, ich habe Beachvolleyball gesehen, ich habe Bock, Beachvolleyball zu lernen. Und wenn ich dann sage, Leute, geht in die Halle, ihr müsst da die Basics lernen, so wie es Daniels Vater vor 16 Jahren gemacht hat, ja, dann kommt immer so ein, ja, gibt's keinen Beach, nein, gibt's nicht. Ihr müsst da leider durch die Hölle gehen, aber hey, ich trainiere auch 8 Monate im Winter in der Beachvolleyballhalle, ne? Und dann die 4 Monate draußen, das ist das, was immer alle sehen und das ist das, was schön ist und das ist das, was Spaß macht, ja. Aber die harte Arbeit, ich stehe jeden Tag in der Woche, stehe ich vormittags im Sand in der Beachvolleyballhalle und solange ihr die Möglichkeiten zu Hause in eurem Heimatverein nicht habt, geht in die Halle und lernt Volleyball, lernt den Sport und dann könnt ihr im Sommer eure Beachvolleyball-Skills verfeinern. Sorry Leute, das ist einfach die Wahrheit, ne? So die unzensierte Wahrheit, die da draußen herrscht.
Ja klar, also es gibt zwei Defizite, also vielerorts fehlt einfach die Beachvolleyballhalle und du kannst im Winter einfach
oder es fehlt das Wetter machen. In Deutschland.
Das kann man oder auch oder es fehlt ja. Das Wetter, ja. Oder dann sage ich mal, auch in unserem Raum gibt es ja die ein oder andere Beachvolleyballhalle, aber es gibt keine Angebote.
Ja, es gibt also, keinen Trainer, ne?
Es gibt keinen Trainer und wenn du, sag ich mal, dich nicht rechtzeitig drum kümmerst, kriegst du auch keine Trainingszeiten mehr. Weil, sag ich mal, genügend Hobbysportler einfach dann ab nachmittags 17 Uhr die Plätze gebucht haben und dann da einfach gezockt sind. Da sind Abos drauf und so weiter und so fort. Und sag ich mal, als heranwachsender oder auszubildender Sportlern einfach zu sagen, ja, ich mache hier ein Jahresabo, den Court, das sich mal eben zu leisten, kostet halt auch ein bisschen was.
Ja, das ist halt das ist kein Hallenverein, wo du dreimal die Woche Training kriegst für 10 Euro Mitgliedsbeitrag im Monat und das zahlen Mama und Papa, sondern Beachvolleyball ist ein verdammt hohes Invest. Ne? Ich glaube, das geht dann fast in so ein Invest. Also wenn du wirklich, wenn man das jetzt mal, wenn es diese Karriere gäbe, im jungen Jahren mit einem Trainer anzufangen, Beachvolleyball zu trainieren, so. Sagen wir mal, du hast eine Vierergruppe, Jungs, gut wohlhabende Eltern, die sagen, hey Daniel, du hast doch Ahnung vom Beachvolleyball, wir möchten gerne, dass du unsere Kinder vorbereitest, dass sie irgendwann mal semi-professionell sehr gut im Beachvolleyball sind. Und die würden, sagen wir mal, 5 Einzeltrainings die Woche bei dir zahlen. Das ist ein Rieseninvest. Halle buchen, Trainer buchen und so weiter und so fort. Ich glaube, das würde mich echt mal interessieren, was dann teurer wäre, Golf, Tennis oder Beachvolleyball. Ja, sorry, ja. Ist doch so. Ja, also
ja. Ja, das stimmt. Also sobald du in die Abendzeiten rein musst, definitiv, da schlägt der Court auch gut zu Buche. Und ansonsten, glaube ich, sind Trainerstunden, wenn du, sag ich mal, nicht direkt einfach studentische Hilfskräfte, sag ich mal, oder irgendwelche Studis, die sagen, ja, ich habe schon mal so eine Pille in der Hand gehabt. Ja,
aber dann wirst du auch nicht gut, wenn du mit solchen Leuten trainierst. So.
Genau. So, das, also da das Spar-Abo
wird genau. Ja, ja.
Weiß ich nicht, ob das
die
dann
haben SIM-Karte.
Ob, ja. ob das dann so zielführend ist.
Ja. Nee, ich bin der Meinung, dass nicht. Jetzt muss halt die Denke, wenn sowas stattfinden muss, dann muss man einfach mal sagen, Beachvolleyball ist eine, ich meine, die Klientel der Interessierten ist ja sowieso sehr wohlhabend, das ist ja statistisch, das ist ja einfach bewiesen, ja. Das muss halt in der Denke dann so verstanden werden, dass es halt eine Sportart ist, die vom Aufbau her und vom Umfang und auch von den Kosten, die man, wenn man die lernen möchte, eher in Tennis und in Golf anzusiedeln ist. So. so hart das klingt. Ja.
Ja, was halt großartig wäre, und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen in der Episode, ich meine, ein Vorbild aktuell ist im Damenbereich, wie gesagt, in den USA der College-Sport. Da nimmst du ein System, da ist eh schon verdammt viel Geld drin, halt eben in den ganzen Colleges, Universities, die das dann anbieten können. Und da es eben nicht mehr nur der Fall ist, dass es einen Stützpunkt gibt, wo die größten Talente ausgebildet werden, sondern es gibt viele Colleges, die Spielern, jungen Spielern, die natürlich in der Highschool auch schon die ganze Zeit parallel gebeacht haben, die Chance geben zu sagen, komm, Fokus Beachvolleyball, probier es im Zweifel mal aus. 4 Jahre auf dem College und dann schaust du, ob du danach auf die World Tour gehen kannst. Und Alex hat es auch schon gesagt, das machen jetzt genug. Ja, genug Spielerinnen machen, ja. Kommen jetzt genau aus diesen ganzen Projekten, aus diesen Schulen und gehen auf die World Tour und werden erfolgreiche Beachvolleyballer. Und diese Beachvolleyballer gibt es auch hier mit Sicherheit in Deutschland. Nur leider, dass es zu wenig Zugang gibt. Also das war ja auch noch so ein Punkt, dass du meintest, mit es gibt halt natürlich gewisse Koryphäen oder auch gewisse Instanzen, die sich dann als den einzigen Weg in Deutschland sehen. Und so ein Denken ist für mich auch immer falsch. Also bestes Beispiel ist ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, über, wie gesagt, Moel Sorum. Wenn man sich mal mit denen, mit der Geschichte von den beiden Jungs da beschäftigt und was da Norwegen für den Beachvolleyball gemacht war. Norwegen Beachvolleyball non-existent eigentlich. Also es gab irgendwann mal, haben sie auch gesagt, ich weiß nicht, lass mich lügen, 1992 gab es irgendwann mal verrückte Europameister, als die Zeiten noch anders waren, aber das war so der größte Erfolg. Dann gab es aber diese Beachvolleyball-verrückte Familie, nämlich unter anderem der Vater und die Mutter von dem Anders Moel und auch seinem Bruder, die das aufgezogen haben, die selber Beachvolleyball gespielt haben, gesagt haben, wir wollen das jetzt hier fördern in Norwegen, wir stecken da jetzt alles rein. Und mit vielen Kontakten, mit viel Hilfe natürlich von Bekannten, haben die da aus dem Nichts eine Beachvolleyball-Schule hingezimmert in Norwegen, die jetzt da ein Riesending ist. Und wenn man sich das Video mal anguckt, wie gesagt, YouTube-Kanal Beachvolleyball Vikings, findet man das ja, Ganze.
Empfehlenswert, nochmal an alle.
Absolut empfehlenswert. Ja. Und das sind Mittel, da kann mir niemand erzählen, dass es so eine Projekte nicht mehrfach, vielfach in Deutschland geben sollte.
Ja, es ist ein Riesenproblem, solange der Verband, guck mal, in dem Moment, wo jemand privat, und das ist ja dann privat organisiert durch Kontakte, durch Leute, durch Goodwill-Aktionen, vielleicht durch Leute, die, keine Ahnung, vielleicht durch reiche Menschen, die eine eigene Firma haben, die sagen, hey, ich habe jetzt Söhne, die finden Beachvolleyball cool und für mich ist es kein Problem, mal 100.000 Euro im Jahr in so eine Schule zu versenken, ne? Weil man investiert einfach Geld in Jugendliche und in deren sportliche Ausbildung und Entwicklung. Ich finde, das ist kein verschenktes Geld, da ist jeder Cent irgendwie gut angelegt, solange das halbwegs vernünftig umgesetzt wird. Aber da müsste halt auch eine Denke durch unsere Strukturen im Deutschen Volleyballverband gehen und solange wir unseren Talenten immer suggerieren, ja, wir haben das alles unter Kontrolle und ihr könnt hier in Berlin, in Stuttgart und in Hamburg können wir alle Talente auffangen und dann haben wir hier einen Trainer für 6 Athleten und ihr könnt 4-mal die Woche trainieren und ein bisschen parallel zur Schule, sondern da nicht so ein Ruck durchgeht und man, ich will nicht sagen, dass man das einstellt, das sind auch gute Projekte und das wird auch immer nachhaltiger, da werden jetzt auch die richtigen Stellen installiert an Trainerleuten, aber ich habe das Gefühl, man sperrt sich so ein bisschen oder man, erstmal ist der Wille nicht da und zweitens, glaube ich, gibt es auch so ein paar Riegel, die da vorgeschoben werden, die solche privaten Aktionen, ne, so ein bisschen unterbinden. Also wir sind ja selber, Daniel wird das bestätigen, die Stadt Düsseldorf hat Interesse am Beachvolleyball und unterstützt da ein Jugendprojekt und da kriegt man auch an vielen Ecken und Kanten zumindest Steine in den Weg gelegt, beziehungsweise da gibt es dann Probleme und ich muss das jetzt erzählen, das nützt ja nichts. Also ich meine,
drauf geschissen. Muss man immer mal betonen, bevor jetzt hier Leute kommen, die sagen, ja, ihr macht das jetzt einfach, ihr setzt euch hier zu dritt hin, kritisiert alles und ja, dann macht doch im Zweifel selber mal was. Und das muss man ja betonen, dass ihr euch da beide engagiert, was die Jugendförderung angeht, genau mit diesem Projekt, was jetzt hier in Düsseldorf verstanden geht auch.
Ja, und da gibt es dann halt, da werden bei den Westdeutschen Meisterschaften Teams angesprochen, hey, wollt ihr nicht, weil wir sehen da irgendwie Potenzial, ob das jetzt die Spieler mit dem größten Potenzial sind und ob das die richtigen Leute sind, die Potenziale feststellen, das sei mal völlig dahingestellt. Aber da werden die im größten Landesverband Deutschlands erfolgreichen Athleten angesprochen und gesagt, hey, wollt ihr nicht im Sommer für Düsseldorf starten? Dafür kriegt ihr einen Teil der Reisekosten erstattet, kriegt im Winter wöchentliches Training. Klar, am Wochenende, weil in der Woche schaffen sie es nicht, aus NRW nach Düsseldorf zu fahren. Am Wochenende eine extra Einheit in den Ferien gibt es Trainingscamps und so weiter und so fort. Und das ist alles zusammen und organisiert, unabhängig vom Verband. So, und wenn dann ja,
du zahlst dafür ja nichts, ne?
Du zahlst dafür nichts.
Du musst in Anführungsstrichen für einen Düsseldorfer Verein starten.
Ganz genau. Und das ist eigentlich völlig egal, weil am Ende steht das nur auf der Rangliste so, ne? Also es ist ja, tut ja nichts zur Sache. So. Und wenn dann der Westdeutsche Volleyballverband hergeht und sagt in seinen Hallenathleten, die aber wirklich eigentlich Beachvolleyball spielen wollen, 15-, 16-jährige Mädels verbietet, in Düsseldorf zum Training zu gehen, mit der Ansage, sonst fliegt ihr aus dem Hallenkader, Ey, sorry.
Beziehungsweise vom Internat. Also ja, Hallenkader kannst du theoretisch sagen, okay, ich will sowieso Beachvolleyball machen, scheiß auf Hallenvolleyball, aber ich sag mal, wenn mein Schulabschluss
auf dem Volleyballinternat nicht machen kann, weil ich einmal die Woche nach Düsseldorf zum Beachvolleyballtraining fahren will, da sieht man halt, dass dieses duale System, was auch in diesem Lehrbuch da so angeschlagen wird, halt in Deutschland
ganz hart nicht
umgesetzt wird, sondern diese festgefahrenen Hallenfritten, so nenne ich sie mal, halt verdammt nochmal irgendwie. Ich kann das ja auch verstehen. Beachvolleyball kommt im Vergleich zu Hallenvolleyball aus dem Nichts in den letzten 20 Jahren und überholt diese Sportart im Ansehen gefühlt. Klar bin ich jetzt auch ein bisschen festgefahren, aber wenn man mal nach draußen in die Gesellschaft fragt, wahrscheinlich würden alle sagen, Beachvolleyball cool, Hallenvolleyball, ja, weiß ich, dass es das gibt. Und ich glaube, das macht so eingefahrenen Hallenleuten auch immer ein bisschen Angst. Und da ist immer so diese Denke, so sorry, jetzt ist der erste Punkt, wo ich mal ein bisschen böse werde, wie dumm unsere, nee, ich will sagen, nicht nur unsere Volleyballgesellschaft, sondern unsere ganze Gesellschaft, es ist wieder dieses dumme Kleindenken in Deutschland. Es kotzt mich an, anstatt zu denken und zu machen, dass man einen Kuchen einfach größer macht, versucht jeder von so einem kleinen Scheiß-Törtchen das größte Stück zu nehmen. Ja? Und die Denke macht gerade in dieser Beziehung zwischen Hallen- und Beachvolleyball so verdammt viel kaputt. Und das wird dann auch noch auf dem Rücken von jugendlichen Athleten ausgetragen. Es kotzt mich an. Wirklich. Das macht mich richtig wütend. Und das ist ja nicht nur im Volleyball so, sondern auch oft woanders in Deutschland so. Aber gerade im Volleyball kriege ich es halt mit und maße mir auch anders beurteilen zu können. Es nervt wirklich hart. Und dann auf dem Rücken von, also das dann so ein profilneurotische Vollidioten, die festgefahren sind und seit Jahren irgendwo in der Halle rumdümpeln, von denen, die überhaupt keinen Stellenwert haben, nichts, sich seit 20 Jahren nicht weitergebildet haben, sich dann anmaßen, auf dem Rücken von 15-, 16-Jährigen, ja, irgendwelche Machtkämpfe auszuspielen, es kotzt mich an. Wirklich. Sorry, Jungs, ich muss kurz Luft holen, sonst wird es schlimmer, aber ja, ihr guckt jetzt
ich
so.
Glaube, ja, das war zumindest glaube ich, ist dein Standpunkt deutlich geworden.
Deutlich geworden, ja. Ich glaube,
der ist deutlich geworden. Ja, und es ist ja leider auch nicht so, als hättest du das jetzt irgendwas dramatisiert oder dir irgendwas ausgedacht, sondern es ist ja leider so vorgekommen. Klar, wir konnten, sag ich mal, diese Differenzen ausräumen, aber überhaupt, dass es, sag ich mal, zu dieser Diskussion, zu solchen, ich will es fast mal Drohungen nennen, gekommen ist, kann eigentlich nicht sein. Weil, also das sind Jugendliche, die wollen Sport machen und dann sollen die weiter Sport machen. Ne? Der Sohn von Tom Hickel, deutscher Meister 2002, ich weiß nicht, wie viele Sportarten der gerade macht. Papa passionierter Beachvolleyballer gewesen und ist er eigentlich, glaube ich, auch immer noch. Und der Sohn spielt auch Beachvolleyball, ist in Düsseldorf auch in dem Projekt drin. Aber der spielt auch noch Fußball und macht sonst noch zwei, drei Sachen. Und Tom sagt auch, der soll machen, was er will. Wenn es bei Beachvolleyball bleibt, bin ich natürlich sehr, sehr glücklich.
So, mach, was du willst, aber am Ende machst du Beachvolleyball.
Genau. Ja. Er hat wahrscheinlich so seine Mittel und Wege, den ganz subtil so in die richtige Richtung zu lenken.
Ey, ich habe früher auch Basketball gespielt, bis ich 14 war. So, ne? Und meine Eltern haben Volleyball mehr supportet. Und jetzt ist es am Ende dann, klar, vielleicht ist man auch bequemer und sagt, hey, zum Volleyballtraining werde ich immer gefahren und beim Basketballtraining muss ich mit der Bahn zurück, mag ja alles sein. Aber hey, lass die Kinder doch machen. Und ich glaube nicht, dass sich im Alter von 11, 12, 13, 14 entscheidet, ob das jetzt ein Weltklasse-Spieler wird oder nicht. Da kann man die richtigen Hebel in Bewegung setzen, ja. Aber tragt doch eure scheiß profilneurotischen Machtkämpfe nicht auf dem Rücken von Jugendlichen aus. Das ist Müll.
Und das ist auch meiner Meinung nach genau der Punkt, warum diese drei Stützpunkte über Deutschland verteilt nicht ausreichend sind. Weil da wird ja eigentlich nur das eingesammelt, was irgendwo nachweislich schon mal abgeliefert hat. So, aber all diejenigen, die womöglich talentiert sind oder, sag ich mal, Beachvolleyball-Gene in sich haben, die ausgebildet werden könnten, die vielleicht nicht einfach so aufploppen, wie es bei dem Stefan Windscheif oder Clemens Wickler der Fall war, die fallen da auch einfach durchs Raster. Weil sie
eine Olympiasiegerin, die jetzt aufhören musste, hat zufällig denselben Nachnamen, ne, wie ich, die ist zu VC Olympia gegangen, zu VC Olympia Berlin in die Halle mit 14 aufs Internat und wirklich durch Glück, muss man ja sagen, hat Beachvolleyball Deutschland eine Olympiasiegerin dazu gekriegt, weil sie sich in der Halle aufgrund der schlechten Betreuung im Krafttraining so oft verletzt hat, dass sie sich im Sand wohler gefühlt hat mit ihren Gelenken. Da hat sie sich auch noch oft verletzt, aber ich glaube, das Kind bezüglich ihres Körpers
ist damals
in den Brunnen gefallen. Ist meine Schwester, ja. Und die, also um das mal zu sagen, da haben wir einfach nur Glück gehabt, dass da so eine Olympiasiegerin plötzlich dachte, oh nee, im Sand fühle ich mich wohler. Ne? Also da sind schon viele Baustellen. Boah. Dirk ist immer noch geschockt, dass ich da gerade so
Nee, finde ich, so wir wollen da ganz ehrlich bleiben und ich sehe das ja absolut genauso. Also genau das, was Daniel auch nochmal sagt, ich meine, Talentförderung findet statt, aber wie gesagt, nur mit Talenten, die schon diesen Talentstatus schon ganz offen genießen. Meistens aus dem Hallenvolleyball, wo du dann mit irgendwelchen Metriken, irgendwelchen Programmen analysierst, dass diese Talente und diese guten koordinativen Fähigkeiten wahrscheinlich auch in Sand umsetzbar sind. Da wird es dann meinetwegen so gesagt. Aber das ist nicht das rohe Talent. Das ist nicht, wie man irgendwie so romantisch an so einen Sport rangeht, dass man in Brasilien irgendeinen Straßenfußballer findet und der wird der neue Neymar. Das ist halt nicht das. Und ja, so weit sind wir nicht. Aber für mich gibt's da eine ganz einfache Lösung. Und
eine ganz einfache, jetzt bin ich gespannt.
Nee, eine ganz einfache nicht. Es hört sich so einfach an. Umsetzung ist natürlich wie immer schwer. Aber dann denke ich einfach an die Schulen. Also ich kenne persönlich zufällig sehr, sehr viele Leute, die mit mir Lehramt studiert haben und die jetzt gerade ins REF gehen. Und davon sind auch viele Volleyball begeistert, engagieren sich als Trainer und haben eigentlich genau diesen Traum viele, die wirklich sagen, boah, wie geil wäre das eigentlich, wenn ich mich nicht dem System fügen müsste und halt mein Zweitvater noch durchboxe, obwohl ich da gar nicht richtig Bock drauf habe. Ich bin halt passionierter Sportlehrer, ich bin passionierter Volleyballer, ich bin passionierter Volleyballtrainer. Ich möchte Kinder fördern, ich möchte die weiterbringen. Warum wird diesen Leuten Steine in den Weg gelegt und warum gibt es nicht die Möglichkeit, in einer Vielzahl von Schulen, und da rede ich im Bereich von 50 in Deutschland oder 60, dass du sagen kannst, wir reden nicht von einer AG, wir reden einfach ja von einer Volleyballförderung. Wenn du solche Leute hast, und das sind immer Einzelfälle, was du das hörst, jeder kleine Sportverein, der sich mal irgendwie in die zweite Liga hochgekämpft hat, in die dritte Liga hochgekämpft hat, sind immer wieder so kleine Stories. Die LF Sinzig zum Beispiel, wo ich spiele, die von klein auf, weiß ich nicht, wie viele Mitglieder das sind, 50 oder so. Ein Mann, ein passionierter Mann, der das hochgeboxt hat, die ganzen Kinder irgendwie dahin bekommen hat, die gefördert hat und immerhin so einen ganz kleinen Verein, der da sonst nichts zu suchen gehabt hätte, zumindest in die dritte Liga gebracht hätte. Und das sind kleine Erfolgsstories, die noch viel, viel größer gehen. Und dass man da nicht sagt, komm, die Leute, die da wirklich Bock drauf haben, Sportlehrer, die gut sind, die im Volleyball viel drauf haben, die holen wir in unsere Schulen und machen einfach ein Projekt. Fördern das mit vom Verband und so holen wir so viele Leute ab, die niemals zum Volleyball gekommen wären. Und kannst mir nicht erzählen, dass wir da nicht auch noch von einem Talentpool reden, was wirklich absolut maximiert wird dadurch.
Ja, okay. Also in dem Sinne muss ich recht geben, ist es eine einfache Lösung. Ja, aber da ist wieder diese Denke und das ist auch wieder dieses, ey Leute, einfach mal machen, ne? Also, ich meine, wir haben auch gesagt, einfach mal machen. Mein größter Anspruch hier mit euch zu sitzen ist zum Beispiel die Leute da draußen. Es gibt sau viele Leute, die wirklich immer nur diese Halbwahrheiten, die ja auch zum Teil von unserem Propagandaminister in Frankfurt beim Deutschen Volleyballverband so rausgehauen werden. Ja, ja, sorry, ey, ist so, ne? Also die Informationen, die ihr da draußen kriegt, die sind einfach noch nicht mal vorsätzlich falsch so, ne? Die Leute, die geben die Infos einfach nicht weiter raus und in der heutigen Zeit über die ganzen sozialen Medien, Facebook, Instagram und was auch immer, werden da so viele Halbwahrheiten verbreitet. Mich nervt das, dass die Leute, die sich wirklich für den Sport interessieren, so uninformiert bleiben und deswegen mit einer der Hauptgründe, warum ich hier immer vor euch sitze und versuche auch in jedes kleinste Thema mal so richtig runterzugehen, ist, dass die Leute da draußen wissen, worauf es ankommt und was hier überhaupt abgeht, weil nur dann kann man sich auch eine Meinung bilden. So.
Da muss ich gerade an eine Rezension denken, die wir vorhin bei iTunes gelesen haben. Transparenzoffensive.
Transparenzoffensive.
Das war der Titel der Rezension.
Ja, aber ist doch... Ja, trifft's doch eigentlich, ne? Also ich meine, ey, ich red mich hier auch fast jede Folge um Kopf und Kragen so, ne? Aber
ja.
Ja, aber am Ende...
Das tut man im Zweifel, wenn man was ändern will. Und wir sehen, glaube ich, jetzt schon den großen Traum, irgendwann eine Volleyballschule, vielleicht mal von und mit Alex Walkenhorst, da werden wir mal schauen.
Ja, man muss die Gesellschaft dazu triggern, dass Beachvolleyball das neue Tennis ist. Du musst den Leuten, meiner Meinung nach, diese Beachvolleyball-Schulen auch wirklich, dass du den Leuten sagst, hey, nach der Schule kommt ihr dahin, euer Kind kriegt... vielleicht noch ein Mittagessen, da organisierst du und dann wird 2 Stunden Beachvolleyball trainiert, von 15 bis 17 Uhr, was auch immer, und das jeden Tag, und weil die Eltern können es sich leisten, das muss ein Invest sein, das wird ein monetäres Invest sein, weil nur was nichts kostet, ist auch nichts, sorry, das ist einfach so, und am Ende hat unser Sport verdammt nochmal Vorzüge, auch gegenüber allen anderen Einzelsportarten, weil du einfach in einem kleinen Team agierst, ne? So, du musst noch interagieren mit Leuten, stell dir mal vor, Justus und Linus haben die Rechtsanwaltseltern, die eh den ganzen Tag arbeiten sind, bevor die zwischen 15 und 17 Uhr bei ihrer Tagesmutter hängen, gehen die zum Beachvolleyball und interagieren noch untereinander und mit zwei anderen, ne? Und werden dadurch gute Beachvolleyballer und haben parallel noch ein paar Skills, die vielleicht sonst bei solchen Familien auf der Strecke bleiben. So, das geht dann natürlich in diesen gehobenen Kreis raus, klar, aber ja, ich denke, das ist eine Option. So. Und dann Beachvolleyball-Schule klar, in Anknüpfung auch mit Schulsport, da musst du dann kommen, aber am Ende muss es darüber gehen, dass du die Leute auch noch einzeln abholst und dann geht es auch leider ans Geld. Ey, Beachvolleyball ist nicht günstig, ist einfach so. Ja. Ja, krasse, ich weiß, krasse Episode. Der Dirk guckt hier die ganze Zeit so. Das ist echt ein krasses Thema eigentlich, ne? Ich will das nicht so. Was mir wichtig ist, auch an alle Zuhörer jetzt, das soll nicht abschreckend sein. Das ist halt die traurige Wahrheit. Wenn sich Sachen ändern, ist es gut. Ja, wenn wir jetzt Leute haben, wenn wir Eltern haben, die sagen, ey, wie kriege ich mein Kind zum Beachvolleyball, dann habt ihr hoffentlich verstanden, Bock auf Beachvolleyball haben die irgendwann von alleine, weil es eine coole Sportart ist, aber wenn ihr wirklich wollt, dass die Volleyball lernen, dann müssen die aktuell leider noch in der Halle spielen. So. Da gibt es noch keine guten Lösungen. Und auch an alle Jugendlichen, die da draußen jetzt denken, ey, ich habe jetzt im Urlaub gespielt und will unbedingt anfangen, Leute, sucht euch einen Hallenverein. Ja, es ist leider so. Anders geht's nicht.
Und das waren noch nicht mal die Beach-Tipps vom Profi, die wir gleich auch noch im Programm haben. Das waren zwar auch Tipps vom Profi, aber nicht unbedingt die Beach-Tipps.
Ja, sorry, habe ich jetzt vorgegriffen? Hättest du den Jingle einschieben müssen oder was?
Ich nee, es wäre viel zu lang gewesen. Ja, okay. Also in der Rubrik lasse ich maximal 3 Minuten zu.
Okay. Boah, ich habe mich echt in Rage geredet, muss ich sagen. Können wir mal kurz einmal so ein bisschen, ich muss mal so ein bisschen durchatmen. Will jemand auf unsere Instagram-Seite aufmerksam machen oder auf unsere Instagram? Auf
Instagram-Seite, ja, da haben wir eine.
Ja?
Da haben wir eine.
Sorry, ich muss da echt einmal
ja, durchpusten. Atme du mal ein bisschen durch, Dirk und ich unterhalten uns ein bisschen über unsere Instagram-Seite. So wie Facebook-Seite gibt es natürlich beides, wo wir jederzeit gerne Feedback, Kommentare, Kritik. Sollte Alex zu ausfallend werden, hören wir uns das zumindest mal an. Ob wir ihn eingefangen kriegen, das ist eine andere Frage. Irgendjemand hat ja schon mal gefragt, ist Alex eigentlich auch im Podcast unzensiert? Alex ist nie nicht unzensiert. Ja. So war, glaube ich, deine Antwort.
Das war übrigens Henning Wegter, der das gefragt hat. Das ist ganz witzig, dass der das gefragt hat. Henning Wegter, ehemaliger Mitspieler von uns, guter Mann, Manager von Frankfurt gewesen, jetzt beim DFB.
Okay.
Ja. Guter Werdegang. Ja. Oh Mann. Sorry, ich bin immer noch nicht richtig da, Leute. Muss ich ehrlich sagen. Mich hat das wirklich...
Sonst willst du den Jingle in Zeitlupe spielen oder so?
Vielleicht. Wir machen einfach mal den Jingle, ich glaube, der holt dich wieder ab. Also jetzt kommen wir auch wieder in ein Segment, wo es eher vielleicht wieder ein bisschen positiver wird. Also wirklich praktische Tipps, die viele Leute umsetzen können und das ist ja auch genau das. Es ist jetzt leider ein bisschen abstrakt gewesen, aber verdammt wichtig und jetzt kommen wir dann nochmal ganz ins Praktische und ja, ich glaube, einen schönen Tipp hat der Alex mit Sicherheit auch noch und dann kriegen wir ihn wieder in die Spur. Also erstmal der Jingle und dann geht's los.
Ich meine, was man in seinen Körper reintut, das kommt auch irgendwann als Leistung wieder raus.
Was können wir beim Namen? Das ist scheiße.
Beach-Tipps vom Profi mit Alex Walkenhorst.
Ich finde den immer noch gut. Ne? Damit holst du mich auf jeden Fall ab. Ja, wo geht heute mein Tipp hin? Ich bin ein bisschen inspiriert von 1-2 Anfragen, die ich in letzter Zeit bei Instagram gekriegt habe. Vor allem jetzt, wo die Beachvolleyball-Camp-Saison für viele Amateurspieler vor der Tür steht. Plus, weil ich mir letztens im Trainingslager auch noch eine Verletzung unterm Fuß zugezogen habe. Es kam die Frage und wirklich von mehreren, ey Leute, wie schafft ihr das eigentlich ohne Beachsocken zu trainieren, ohne dass euch die Füße aufplatzen oder sonstiges? Plus, wie schützt ihr euch vor der Sonne? Und ich weiß, manche von euch sitzen jetzt da draußen und sagen, boah, jetzt labert er über Sonnencreme und über irgendwas. Ich will lieber wissen, wie man pritscht und baggert. Ja, aber ich finde das jetzt wichtig, weil es jetzt wirklich viele gibt, die jetzt im Frühjahr rausgehen und eine Woche im Sand spielen. Und ich habe selber, also im Ausland wirklich sich ein Camp gebucht haben und dafür auch viel Geld in die Hand nehmen. Und ich habe es schon oft erlebt, dass dann ab Mittwoch die Füße aufgerissen waren und man irgendwie versucht hat, sich mit Tape so durch die Woche zu quälen, aber man hat dann mehr oder weniger über den Sand gehumpelt. Ja, eure Füße sind nicht gewohnt, so viel im Sand zu laufen und trocknen so ein bisschen aus und reißen auf. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, vor dem Training und auch abends, wenn ihr ins Bett geht, irgend so eine Fettcreme zu nehmen und die einzuschmieren. Dann passiert das nicht. Also die Füße einfetten, das ist das Wichtigste. Dann könnt ihr auch über den Sand laufen, ohne dass euch die aufreißen. Dann könnt ihr vor allem auch jeden Tag eures Urlaubs genießen. Und was den Sonnenschutz angeht, ja, gerade für die Leute, die viel schwitzen, die werden es kennen. Ich weiß nicht, ob einer von euch auch so einer ist. Dirk, was bist du? Bist du so ein Schwitzer?
Ich bin ein absoluter Schwitzer.
Ja, und dann bist du auch jetzt aktuell zumindest nicht der dunkelste Hauttyp.
Im Sommer wird es besser, muss ich mir auch hart arbeiten, aber hast du recht, gerade ist wirklich kalkweiß, leider.
Ja, und wenn du jetzt rausgehst und eine Woche, sagen wir mal, in Spanien unter 25 Grad, schwitzend, immer wieder in der Pause, wischst du dir mit dem T-Shirt dann das Gesicht ab, was passiert? Sonnenbrand auf der Nase, ne?
Erstmal wichtig, das T-Shirt darf nicht orange sein.
Ja, das stimmt natürlich. Nicht.
So, egal, was du damit machst, ob du es trägst oder Schweiß erwischst,
ja.
Kein Neon.
Leute, egal welchen Lichtschutzfaktor oder sonstiges oder Sportsonnencreme oder nicht, meine Erfahrung, es hilft nicht. Ihr müsst in die Tasche greifen und müsst euch ja so eine Art Surfpaste kaufen, zumindest fürs Gesicht, damit ihr da gut vor der Sonne geschützt seid. Anders ist nicht möglich. Ich muss zugeben, ich habe auch jahrelang das Problem gehabt und Daniel hat einen Partner dann gehabt, mit dem er mich ausgerüstet hat. Dürfen wir den Namen nennen eigentlich? Oder? Ja, ne? So eine Produktplatzierung.
Wenn die jetzt bisher euch so viel wirklich Freude geliefert haben an ihrem Produkt, dann können wir das auch gerne mal ohne Gegenwert machen. Ja, als Ausnahme, aber dann haut mal raus.
Swarks.
Swarks, ja, genau. Also ist eine. Ja,
Swarks Surf Sunscreen heißt die Marke eigentlich. Sind da, ich weiß gar nicht mehr, wie genau wir an den Kontakt gelangt sind, weil ich sag mal, also klar, Beachvolleyball und Surfen passt zusammen. Aber wir waren ja nicht beim Surfen, als wir da den Kontakt hergestellt bekommen haben. Ich glaube, damals mit Valentin Begemann als Team Swarks damals noch.
Stimmt,
auf,
ja,
auf
da kam das
her, genau. Gewesen. Genau, ja. Da war. Und ja, es ist eine ziemliche Paste, so wie du es eben gesagt hast, aber das Zeug hält einfach auch bei Schweiß und ja, beim Surfen im Wasser hält es auch. Und dann ist, sag ich mal, Schwitzen und Sand eigentlich das geringste Problem. Und,
ja. Und jeder, der sich auch von den teuren Preisen ein bisschen abschrecken lässt, ist kein Problem. Man braucht wirklich nur eine Viertelfingerkuppe und das Gesicht ist eingekittet und hält auch fast den ganzen Tag so, ne? Egal bei welchen Bedingungen. Das vorweg. Also, um meinen Tipp nochmal zusammenzufassen, ja, kauft euch so eine Surfpaste als Sonnencreme, damit ihr euch nicht das Gesicht verbrennt und vor allem fettet eure Füße ein, damit ihr nicht irgendwie an den Zehen oder unterm Fuß irgendwelche Cuts habt und euren Beachvolleyballurlaub genießen könnt. Und wenn ihr das irgendwie beibehaltet, dann habt ihr sicherlich, oder wünsche ich euch an der Stelle auch mal ein schönes Beachvolleyballcamp schon mal.
Ich meine, was man in seinen Körper reintut, das kommt auch irgendwann als Leistung wieder raus.
Was kriegen wir beim Namen? Das ist scheiße.
Beachtipps vom Profi mit Alex Walkenhorst.
Ja, vielen Dank für den Tipp auf jeden Fall. Ging eine für mich überraschend andere Richtung, aber eigentlich schon wertvoll, weil ich kann da auch teilweise aus eigenen Erfahrungen berichten, aber ich sehe da auch viele und ich sag dir ganz ehrlich, bis zu A-Turnierniveau, was sich ganz gut anhört, aber natürlich noch tiefes Hobbyniveau ist, führen viele Leute noch die innere Diskussion. Ja, ich will ja eigentlich schon braun werden heute noch, ne? Wenn du halt bei 25 Grad dann da dieses Turnier spielst und du bist ja auch dann lange da und dann ist natürlich die Überlegung immer, ach, sonne ich mich jetzt noch zwischen den Spielen oder was mache ich jetzt eigentlich? Und natürlich ist das der absolut größte Schwachsinn. Also Alex' Gesichtsausdruck ist natürlich gerade heftig und auch völlig berechtigt, aber es ist real. Es ist tatsächlich real, aber das Dümmste, und da muss ich auch sagen, war ich früher definitiv unvernünftiger, aber auch ich habe irgendwann mal festgestellt, erstmal ist es natürlich absolut leistungsschädigend. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwann am Nachmittag festzustellen, scheiße, ich habe einen Sonnenbrand, aber ich habe noch 3 Spiele vor mir. Oder ich habe schon einen halben Sonnenstich am und habe noch das Finale vor mir.
Bei Dirks Lieblingsturnierbaum 32er.
32er Baum in Haltern, selbstverständlich. Da
ist alles Sonnen schon zwischen den Spielen Pflicht.
Ja, und ich glaube, gerade der Tipp wirklich fürs Gesicht ist für viele Gold wert, weil ich habe da auch gar nicht drüber nachgedacht und ich habe schon auch mit vielen Produkten rumprobiert, aber ist tatsächlich auch so, 80% dieser Sonnenschutzmittel sind fürs Gesicht Katastrophe.
Nutzlos, komplett nutzlos.
Ja, weil einfach, also klar, dann fängst du an, dich irgendwie ganz früh schon damit einzucremen, damit es dann einzieht und du dann irgendwie nicht dir alles da in die Augen läuft und sonst was, aber es gibt eigentlich kaum ein Produkt, was dir das wirklich liefern kann. Und
ich bring dir da mal was mit, Dirk.
Ey, sehr gerne, weil fürs Gesicht wäre das wirklich eine coole Sache, weil es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als wenn du da die scheiß Sonnenmilch im
Gesicht,
Auge hast
Körper,
und nichts mehr siehst, also das ist eine gute Sache. Ja, vielen Dank für den Tipp, siehst du, hat mir auch was gebracht.
Ja, diese Tipps, ich guck mal, in welche Richtung das geht. Da würde mich auch echt das Feedback mal interessieren, in welche Richtung ihr die Tipps akzeptiert oder nicht. Ich finde, das ist wirklich ein wichtiger Tipp. Es ist
ja,
leider Gottes so. Und es betrifft auch
mich. Mich hat auch eine unserer Camp-Teilnehmerinnen mal angeschrieben, so, was, also mir sind die Füße da zwischen den Zehen eingerissen, was mache ich da? So, aber ja,
einfetten. Das ist mir noch nie passiert tatsächlich. Nee? Also ich. Jetzt in den letzten Jahren leider nicht mehr ganz so schlimm, weil es dann eher schwierig war, eine Trainingsgruppe zustande zu bekommen, die wirklich 4-mal die Woche irgendwie was macht. Aber ich war auch mal eine Zeit lang wirklich viel Beacher, jeden Tag 2, 3, 4 Stunden und ich hatte nie Probleme mit meinen Füßen.
Es kommt halt auch echt auf den Sand an. Also ich war mal, vor ein paar Jahren habe ich mit Stefan Winchef gespielt, war ich auf Teneriffa im Trainingslager, okay. Und da ist halt der Sand auch relativ rau und da sind noch ein paar Muscheln und sonstiges drin und da werden die Füße wirklich sehr, sehr trocken. Vor allem, wenn du dann 2-mal am Tag 2 Stunden trainierst. Und ey, also gerade für einen Profi, ne? Ich habe mich, das war wirklich die dümmste Verletzung, die du haben kannst. Ich musste dann 2, 3 Tage aussetzen, weil ich verdammt nochmal zu trockene Füße hatte und mir die Dinge aufgerissen sind, also die Zehen aufgerissen sind. Und kannst du wirklich nicht, du gehst halt in eine Schonhaltung rein, springst nicht mehr richtig, läufst nicht mehr richtig und ab dem Zeitpunkt ist das Training dahin. Ja? Jetzt war für mich 2, 3 Tage von einer 6-monatigen Vorbereitung noch akzeptabel. Hey, aber es gibt Leute da draußen, die verschenken dann 2, 3 Tage ihres einwöchigen Beachvolleyball-Urlaubs im Jahr.
So, ja, du buchst einen Aktivurlaub und, bist dann übertrieben gesagt bettlägerig.
Ja, genau.
Und das macht natürlich keinen Spaß. Und wer sowieso von sich weiß, er neigt, sag ich mal, zu trockener oder spröder Haut, vielleicht präventiv einfach schon mal was einpacken, frei nach dem Motto, lieber haben als brauchen.
Und den Einkripp-Tipp können wir mal in den normalen Urlaub und auch in das normale Leben wirklich transferieren. Weil es gibt ja auch nichts Schlimmeres und wie viele Leute machen diesen Fehler. Man kennt es irgendwie auch nach einem harten Winter, kommt dann der erste Sommerurlaub und man hat nichts Besseres zu tun bei so einem 8-tägigen Aufenthalt, sich am ersten Tag sowas von zu verbrennen, dass du eigentlich die nächsten 3-4 Tage genau. Out of order bist. Du darfst nicht mehr in die Sonne, darfst nicht mehr das genießen, was du eigentlich die ganze Zeit machen wolltest in deinem Urlaub. Also auch da nochmal wirklich. Wie gesagt,
und so ein Sonnenbrand sieht ja auch nicht so gut aus.
Das ist das nächste Problem. Du wirst von jedem angesprochen. Ja. Jeder wird dir als erstes sagen, oh, du hast dich aber verbrannt. Ne? Oh. Und dann musst du dich immer wieder damit auseinandersetzen. Also nein, wie gesagt, bei mir war es auch ein weiter Weg, aber auch da, cremt euch gut ein, definitiv.
Standardantwort, das ist morgenbraun.
Ja, und in 30 Jahren ist mega faltig, weil du halt jahrelang jegliche Gesundheitsaspekte ad acta gelegt hast. So, das ist halt, ich habe den Fehler auch schon ein paar Mal gemacht, aber ich habe seit Jahren wirklich aufgegeben. Es ist einfach falscher Stolz. Und dann am liebsten, also ein bisschen weißer sein, ist besser als Hautkrebs.
Nicht ganz so weiß wie Summer Ross eventuell.
Nee, genau, da muss man so einen Mittelweg finden.
Man soll ja auch ein bisschen sehen, dass man Beachvolleyball spielt, oder? Ja. Das ist schon, da müssen wir auch mal ehrlich sein.
Ja, absolut.
Ja, Jungs, ich würde sagen, also wir haben eine Stunde haben wir jetzt gemacht.
Ist das unsere kürzeste
Episode? Das ist, glaube ich, unsere kürzeste Episode. Aber bevor wir uns jetzt noch irgendwie ein Thema unbedingt reinmachen wollen, finde ich eigentlich, dass die Episode, auch wenn sie mit Sicherheit unsere ernsteste bisher war und auch echt ein seriöses Thema war, dass das jetzt so ein runder Abschluss ist, dass ich einfach sagen würde, wir binden das Ding jetzt hier ab, oder?
Ich weiß nicht, was du da jetzt bindest, aber
Nabelschnur wird abgebunden.
Ja, genau.
Wird der Podcast von der Energieversorgung getrennt.
Wir können ja nochmal, ich muss noch einmal auf unsere Kanäle aufmerksam machen, nochmal kurz.
Weil sehr gerne, das nicht natürlich.
Richtig, nicht richtig gemacht habe. Leute, das ist echt, ich meine, wir haben 1000 Ideen und Pläne im Kopf, aber es ist echt richtig, richtig, richtig cool, wie ihr da mitmacht. Muss ich ehrlich sagen. Also auch Leute, die gerade mit dem Volleyball angefangen haben, versuchen da irgendwie ihr Feedback reinzubringen oder auch ihre Ideen reinzubringen. Manchmal sind die Fragen so verschachtelt oder diese Anmerkungen so verschachtelt, dass ich sie gar nicht verstehe. Also ich habe manchmal echt Probleme, die Anfragen zu verstehen. Gebt mir dann Mühe und wir haben wirklich bisher innerhalb von 24 Stunden auch jede Anfrage irgendwie beantwortet und speichern die ab, nehmen die mit. Also mir macht das so, unabhängig davon, dass es mit euch beiden Jungs Spaß macht, macht das wirklich Spaß, auch irgendwie, wenn man das Gefühl hat, man nimmt die Community mit und da sehe ich uns auch so ein bisschen, wie Transparenzoffensive war das Stichwort, ne?
Ja. Ja, definitiv, also innerhalb der, sag ich mal, der Kürze der Zeit schon so viel Rückmeldung, Feedback und auch Austausch mit euch da draußen gehabt, das ist super, so macht das Spaß, so macht man auch gerne weiter, weil man halt sagt, ja, also uns hört da auch jemand zu und
Dann ist immer
vielleicht, vielleicht können wir tatsächlich so ein bisschen was weiterbringen. So, jetzt mache ich hier die halbe Einrichtung von Alex kaputt.
Ja, Daniel baut schon ab, in dem Sinne.
Das ist gut. Nee, man merkt, es steckt hier auf jeden Fall viel Leidenschaft drin. Das konnte man heute, glaube ich, vor allen Dingen bei Alex merken.
Ja, Entschuldigung nochmal.
Und das ist auch richtig so. Und ja, wenn ihr euch dafür ein bisschen bedanken wollt für den kostenfreien Content, dann wäre es einfach wirklich klasse, wenn ihr uns auf allen Kanälen natürlich erstmal einen schönen Follow oder ein Abo dalassen würdet und ganz wichtig natürlich nochmal für alle Apple-Nutzer eine Rezension im Apple Podcast Store und vor allen Dingen Abonnement wird uns enorm weiterhelfen, gerade bei Leuten, die uns bisher noch nicht wahrgenommen haben, weil das ist ja natürlich der nächste Schritt. Growing the Game war, glaube ich, der Hashtag und genau das haben wir vor und dafür müssen wir nicht nur euch erreichen und wie gesagt, nicht hier, wie es in Deutschland immer so ist, Ellenbogengesellschaft, wir wollen Daniel, Dirk und Alex für uns haben. Uns reicht das, dass wir hier 600 zusammen sind oder wie auch immer. Nee, wir wollen natürlich auch noch mehr Leute erreichen und dafür wäre eure Unterstützung wirklich Gold wert.
Das hast du schön zusammengefasst, Dirk.
Ja, dann, wie immer, danke an euch, danke an alle Hörer und wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal.
Ohne Netz.
Sandigen Boden.